Willkommen zum Christoph Hess Podcast. In diesem Podcast taucht Christoph Hess tief in die Werdegänge unterschiedlichster Pferdemenschen ein und spricht mit ihnen über den emotionalen Wert, den Pferde in ihrem Leben haben. Ob Reiter, Influencer, Tierärzte oder andere Persönlichkeiten der Pferdewelt. Gemeinsam beleuchten wir, wie wir im Zeitalter von Social License für die Akzeptanz unseres Sports sorgen und unsere Reiterwelt positiv gestalten können.
Ja, ich sitze Dennis Peiler gegenüber. Lieber Dennis, herzlich willkommen. Du bist Mitglied seit langer Zeit Vorstand der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, im Augenblick kommissarischer Generalsekretär, Vorstandsvorsitzender. Du hast, wie ich finde, ich habe dich ja in meiner aktiven Zeit erlebt, eine beeindruckende Karriere hingelegt, wie man so schön sagt, im Verband. Bist verbandsmäßig durchgestartet. Darüber werden wir sicherlich später nochmal sprechen. Aber wer ist Dennis Peiler?
Ja, wer ist Dennis Peiler? Erstmal ist Dennis Peiler ein Mensch wie du und ich, und der ganz klein angefangen hat, der auch aus dem Pferdesport kommt. Die erste Frage ist sicherlich, wie kommt man eigentlich zum Pferdesport? Und das war bei mir ganz einfach herzuleiten. Mein Vater hat uns Kinder quasi den Weg eröffnet, zu sagen, da gibt es etwas in der Nachbarschaft mit Pferden, das schauen wir uns mal an. Und weil ich schon immer ein bewegungsfreudiges Kind war und auch immer tierliebend war, wir hatten immer Hunde, wir hatten immer Tiere, aber zu dem Zeitpunkt, da war ich 8, hatten wir mit Pferden noch gar nichts zu tun. Und dann sind wir zum benachbarten Reitverein gegangen und haben tatsächlich mal so eine Probe-Voltigierstunde ausprobiert. Und wenn ich über uns oder wir rede, sind das meine Geschwister und ich erstmal zunächst einmal. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir Kinder beim Voltigieren zunächst einmal geblieben sind. Und haben ganz klassisch Breitensport auf dem Haflinger angefangen quasi und haben erstmal so die ersten Erfahrungen mit dem Pferd gemacht und ganz basisbezogen, hatte gar nichts mit Leistungssport zu tun, sondern erstmal die Liebe an der Bewegung, die Liebe zum Tier. Und dann hat das tatsächlich etwas mehr Fahrt aufgenommen bei uns. Denn mein Vater, der bei der Polizei war und darüber viel Kontakt mit dem Thema Sport hatte und dort damals im Verein jemand gesucht worden ist, der die leistungsbezogenen Mannschaften so ein bisschen beim Athletiktraining unterstützt, so sind schrittweise meine Eltern auch reingekommen in den Sport. Erst mein Vater, später meine Mutter, die vor allen Dingen in dem pädagogischen Bereich sehr zu Hause war. Und ehe man sich versehen konnte, war auf einmal die ganze Familie dabei. Und so hat sich das quasi Schritt für Schritt dann weiterentwickelt. Erst auf breitensportlicher Ebene, schrittweise in den Turniersport reingefunden. Parallel angefangen zu reiten, denn Voltigierpferde müssen ja auch parallel geritten werden. Dann kamen die ersten eigenen Pferde. Meine Eltern wurden aus Unterstützer in dem Verein verantwortlich am Ende für 150 Kinder, die dort von der Basis bis zum Spitzenbereich dort den Sport betrieben haben. Dann haben wir gemeinsam irgendwann für uns den Weg gefunden, den Verein zu wechseln, haben den Sport immer weiter ausgearbeitet und weiterentwickelt, bis wir dann den Weg schrittweise immer mehr in den Leistungssport gefunden haben. Und meine Eltern dann auch für sich, weil meine Mutter auch in der Reittherapie immer mehr für sich einen Weg entdeckt hat und uns dann überlegt haben, ja, vielleicht gehen wir mal den Schritt auch in die Selbstständigkeit. Wir, dann meine Eltern. Und haben dann eine eigene Reitanlage, eine ganz kleine, erworben, sodass wir dort dann angefangen haben, in der Selbstständigkeit Schritt für Schritt den Sport weiter voranzutreiben, bis hin dann am Ende zu Europameistertiteln und Deutsche Meistertiteln und sehr, sehr viele Jahre im Leistungssport zu Hause gewesen. Und das Kuriose ist vielleicht, dass meine Eltern Voltigierrichter sind, meine Geschwister Voltigierrichter sind, meine Schwägerin Voltigierrichterin ist. Ich würde sagen, wir sind die einzige Familie in Deutschland, vielleicht sogar in der ganzen Welt, die 6 Voltigierrichter in einer Familie hat. Vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal, aber interessant, wenn man mal zurückblickt. Wer macht das denn eigentlich alles? Sicherlich heute nicht mehr ganz so aktiv wie früher, aber da sieht man, wie viel Passion für das Thema Pferd, für das Thema Voltigieren in der Familie lag. Und parallel immer flankiert durch das Thema Reittherapie. Bei meiner Mutter, bei meiner Schwester mit dem heilpädagogischen Voltigieren, mit der Hippotherapie, Ergotherapie am Pferd und all die Dinge haben wir immer parallel mitgemacht. Sicherlich die Passion beim Pferd, im Voltigieren, die Reittherapie. Zwischenzeitlich hatten wir einen großen Schulbetrieb, teilweise mit über 20 Schulpferden und deshalb zwischenzeitlich, weil mit den Jahren irgendwann sich meine Eltern entschieden haben, wir fahren das wieder runter, wir werden jetzt älter, gesundheitlich geht das nicht mehr so. Aber zu Hochzeiten war da schon viel Betrieb auf der Anlage.
Und zu Hochzeiten, das war in deiner Jugendzeit, habe ich das jetzt so richtig verstanden, sodass du auch vor Ort mit gefordert worden bist?
Ja, wie gesagt, mit 8 ging es los. Ich bin ja immer weiter selbst auch in den Sport reingewachsen, nicht nur begleitend. Ich war also mit 13, 14, 15 Jahren ging bei mir der Leistungssport richtig los. Ich glaube, ab 15, 16 war ich das erste Mal im Bundeskader bis ungefähr zu meinem 30. Lebensjahr in allen Bundeskadern unterwegs. Hat sich natürlich sehr viel um das Thema Leistungssport gedreht. Und war unterstützend mit tätig. So, zu dem Zeitpunkt hatte mit FN und Beruf das alles noch gar nichts zu tun.
Und diesen Leistungssport hast du den auch in der Anlage deiner Eltern dann betrieben?
Ja.
Und dein Trainer war der
Zunächst
Papa?
Zunächst mein Vater.
Ach ja.
Und irgendwann hat mein Vater gesagt, so, das haben wir jetzt lange genug gemacht, ich unterstütze gerne. Dann war das eine Kombination aus meiner Schwester, die Longenführerin war, und meinem Bruder, der später auch Landestrainer war, der hat mich trainiert.
Naja, aber du warst der Einzige, der bis zur Europameisterschaft durchgekommen ist, in Anführungsstrichen,
im Voltigieren. Als Einzelvoltigierer?
Ja.
Ja. Meine Schwester hatte parallel noch eine Mannschaft, wo wir dann diese Trainertätigkeit ein bisschen in Teilen uns geteilt haben. Die hat dann eine Nachwuchsmannschaft bis zum Europameistertitel gebracht, auch Einzelvoltigierer im Nachwuchsbereich bis zu Europameistertiteln. Und in der Familie, die auf dem Pferd dann den Leistungsbereich gemacht haben, das war dann am Ende ich und unterstützt von der gesamten Familie. Ja.
Würdest du sagen, dass das Pferd die Familie ganz eng zusammengebracht hat?
Definitiv ja, weil das war bei uns, das Thema Pferd war allgegenwärtig. Morgens mit dem Aufstehen begann das, es thematisch drehte sich alles um das Pferd. Die Woche wurde geplant, der Tag wurde geplant, das Jahr wurde geplant und während vielleicht in anderen Familien so ist, ich gehe zum Sport und bin dann zu Hause und da ist auch ein Schnitt, wurde das natürlich in der Familie alles nachbereitet.
Und Voltigieren war immer die Kerndisziplin, die Kernkompetenz, an der ihr gearbeitet habt?
Voltigieren, das ist der Bereich, wo wir, glaube ich, am meisten Kompetenz, am meisten Leidenschaft, am meisten Zeit investiert haben. Aber parallel, wie gesagt, uns auch immer mehr dem Basisreitsport gewidmet haben. Ich hatte ja vorhin einmal berichtet, meine Schwester hatte dann einen größeren Schulbetrieb dann auch mit aufgebaut gehabt. Ich selbst war immer im Sattel parallel, um die Voltigierpferde mit zu reiten und tatsächlich, mein Vater hatte, würde ich sagen, eine sehr große Expertise, Pferde auch mit einer Hand ausbilden, mit Doppellongenarbeit etc., hat viele Lehrgänge in dem Bereich gegeben und so kam eins zum anderen, wenn meine Mutter vor allen Dingen neben dem Basis-Voltigiersport im Bereich der Therapie, des therapeutischen Reits unterwegs war. Und dadurch waren wir doch ganzheitlich jeder so mit seiner eigenen Passion, mit seinem eigenen Schwerpunkt aufgestellt. Und das war doch sehr schön. Ja.
Wenn du das aus heutiger Sicht betrachtest, was wäre aus dir geworden, wenn es diese ja, ganz entscheidende Lebensphase für dich nicht gegeben hätte?
Ich sehe es heute nicht hier. Ich kann sagen, dass der Sport, dass ich dem Sport ganz, ganz, ganz viel zu verdanken habe. Ohne Sport, ohne den Voltigiersport, hätte ich nie den Weg ins Ehrenamt gefunden. Ohne Ehrenamt hätte ich nie den Weg zu FN gefunden. Ohne FN und in Bezug dazu wäre ich niemals im Hauptamt gelandet. Und insofern würde ich schon sagen, ich habe dem Sport ganz, ganz viel zu verdanken. Natürlich hätte ich irgendwas anderes gemacht, kann ich heute gar nicht beantworten. Aber das war schon sehr, sehr spannend, dass ich schon diesen Weg übers Ehrenamt dann auch ins Hauptamt gefunden habe.
Und deine eigene Persönlichkeit, wie reifte sie durch das Erfolg, Misserfolg, fährt lahm, konnte doch nicht dahin gehen? All die Dinge, die Übung fällt mir schwer, jeden Tag bei Wind und Wetter, Beziehung zum Pferd, da sind ja ganz viele Facetten, die man irgendwie sensibel in sich aufnimmt und die einen prägen.
Absolut. Bis heute schaue ich immer sehr darauf, da ist ein Leistungssportler der interessiert sich dafür, vielleicht auch in den Beruf ins Hauptamt reinzufinden. Den schaue ich mir mal genauer an. Warum ist das so? Weil ich habe sehr viel lernen dürfen durch den Sport, auch hinterher durch den Leistungs- und Spitzensport. Dieser Spruch, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen, mit Misserfolgen umzugehen, neue Wege zu identifizieren. Wenn eine Schranke runtergeht, geht woanders eine Schranke wieder auf. Sich immer wieder Ziele zu setzen, diszipliniert darauf hinzuarbeiten. Das ganze Thema Team, es geht nur im Team, ohne Team funktioniert es nicht. Und glaube ich, ganz wichtig ist zu sagen, wenn man hinfällt, steht man wieder auf und sucht sich einen neuen Weg, wie es weitergehen kann. Mich hat das sehr geprägt.
Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen den beruflichen Weg, der kam ja jetzt auch nicht Abi, sondern dann hast du Sport studiert. Ich habe vorhin nur Dennis Peiler gesagt, Dr. Dennis Peiler. Also das war ja auch ein Weg dahin mit deinem Bruder zusammen. Das finde ich auch toll. Vielleicht berichtest du davon mal, da merkt man, wie ihr als Familie gereift seid, gewachsen seid, vor allem wenn du sagst, dass die Familie zunächst gar keinen Pferdekontakt hatte und am Ende hat dein Vater Leuten das Longieren, das Reiten, das Voltigieren beigebracht, hat einen eigenen Stall gehabt. Ihr habt eure Doktorarbeit zusammengeschrieben, wenn ich es richtig weiß.
Nicht mit meinem Vater habe ich die Doktorarbeit geschrieben.
Nee, mit dem Bruder.
Ja, genau.
Nein, das war eben...
Tatsächlich, also was beruflich für mich sehr prägend war, war zunächst einmal den Weg ins Ehrenamt zu finden. Das ist ganz spannend. Es gibt ja in Deutschland in den verschiedenen Landesverbänden Jugendsprecherteams. Und die Idee, wir bilden innerverbandlich ein Jugendsprecherteam und das kümmert sich um die Belange der Jugend, die allgemeine Jugendarbeit, die ist in Westfalen entstanden. Eine treibende Kraft dieser Idee war Brigitte Hein, die war damals Jugendbildungsreferentin und die hat sich überlegt, wie stelle ich so ein erstes Jugendteam eigentlich auf? Und ist dann quasi rangegangen und überlegt, wer ist eigentlich in der jeweiligen Disziplin tatsächlich ganz gut vernetzt? Wer hat einen guten Zugang zu den jeweiligen Jugendlichen in den Bereiche hinein? Das ist deshalb spannend, weil heutzutage diese Teams ganz anders aufgestellt sind. Aber es war so der erste Kontakt. Und dann hat sie geschaut, okay, in der Dressur war das damals Svenja Meyer von Hans-Jürgen Meyer, war die erste Generation als Jugendsprecherin, die hat die Dressur verkörpert. Silvia Gripshöfer war mit dabei, mit dem Hund der Springreiter. David Rammes als damaliger Kaderfahrer, meine Person als Voltigierer. Und wir waren so ein Haufen voller Leistungssportler, ambitionierte Turniersportler, die kamen zusammen. und hat dann unter der Führung von Brigitte Hein überlegt, wo kann es denn so mit der Jugend in Westfalen hingehen? Sie hat das Ganze kanalisiert und sortiert. Und so war die erste Generation tatsächlich überwiegend geprägt durch sehr sportlich ambitionierte Reiter. Heutzutage schaut man ja, dass man Persönlichkeitsbildung, allgemeine Jugendarbeit, das ist jetzt sehr am breiten Sport freizeitorientiert. Da ist gar nicht im Fokus, dass jemand Leistungssport macht, sondern dass er Interesse daran hat, mit dem Sport Persönlichkeitsbildung zu betreiben. Und mein Weg ging dann quasi über dieses Jugendsprecherteam, da wurde ich dann Landesjugendsprecher. Und über diese Rolle habe ich dann Bezug zu den Gremien der FN bekommen. Und irgendwann bei diesen zahlreichen Meetings hier in Warendorf sagte dann jemand aus dem Hauptamt zu mir, übrigens, bei uns gibt es sowas wie Nachwuchsführungskräfteprogramm. Denk doch mal drüber nach. Und dann war ich nach dem Studium, ich war so 2004 mit dem Studium fertig, habe Sportwissenschaften mit dem Schwerpunkt Medien und Kommunikation studiert oder kurz Sportpublizistik, Sportjournalismus, da komme ich eigentlich her. Habe vorher viel fürs Radio gearbeitet, parallel im Studium, habe parallel viel für die Zeitung gearbeitet, für die örtliche. Und war dann irgendwann so an einem Punkt 2004 zu sagen, gehe ich jetzt in die Medienwelt und versuche mein Glück im Bereich des TVs oder im Hörfunk oder im Printbereich oder probiere ich das, was man mir mal ans Herz gelegt hat, vielleicht mich mal bei der FN zu bewerben. Und das war so der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, Erfahrung macht klug. Ich bewerbe mich auf ein Nachwuchsführungskräfteprogramm hier bei der FN. Und dann kam eins zum anderen. Zunächst habe ich dann als Nachwuchsführungskraft hier gearbeitet, parallel dann mit meinem Bruder eine Promotion zur Arbeit hier bei der FN begonnen. Wie sagt man so schön, eine freie Promotion. Und wir haben das Ganze haben wir in Bielefeld gemacht, haben uns mit dem Schwerpunkt mit dem Thema Leistungsdiagnostik beschäftigt. Im Bereich der Sportmedizinischen Fakultät haben wir das gemacht gehabt. Es war ein Projekt, da ging es darum, um Verletzungsprävention und Leistungsoptimierung im Voltigiersport. Also diese gesamte Thematik Leistungsdiagnostik haben wir damals in einem Projekt hier in FN zur Vorbereitung auf die Weltreiterspiele in Aachen haben wir das hier gemacht gehabt. Und auch vielleicht etwas ungewöhnlich, weil das Projekt eine gewisse Größe hatte, haben wir das zusammen gemacht in dem gleichen Bereich. So, wie gesagt, freie Promotion, war gleichzeitig hier unterwegs als Nachwuchsführungskraft und durch meine Vorbelastung oder angeeignete Vorbildung im Bereich der Medien war das dann relativ schnell, dass ich in der Öffentlichkeitsarbeit hängen geblieben bin. Da gab es ein paar Umstrukturierungen und zuvor hatte ich noch das Glück, dass ich hier Trainerscheine machen konnte im Reiten und im Voltigieren, habe ich das parallel gemacht. War auch sehr schön, das im Rahmen der Nachwuchsführungskräfteausbildung miterleben zu dürfen, auch beides parallel. Und dann wurde aus dem Nachwuchsführungskräfteprogramm schnell der Redakteur. Aus dem Redakteur wurde dann 2008 der Pressesprecher vor den Olympischen Spielen in Hongkong. Und dann 2011 hat sich dann ergeben, dass ich ja dann als Geschäftsführer für den Bereich Sport und DOKR identifiziert worden bin. Und bis heute bin ich Geschäftsführer und verantwortlich für den Sport hier im Verband.
Wenn du den Werdegang im Verband so betrachtest, was ist da der Bereich gewesen, der dir besonders gefallen hat? Wo du sagst, das war eigentlich das, was mich angetrieben hat. Ist es das jetzt, was du jetzt machst? Oder war es die Journalie? War es die Wissenschaft?
Ich liebe die Öffentlichkeitsarbeit, ja. Die Presse und die Öffentlichkeitsarbeit, da komme ich her. Das hat mich geprägt. Ich finde, man bekommt dort den kompletten Querschnitt der Arbeit eines Verbandes oder eines Unternehmens mit. Für mich war das sehr positiv in Vorbereitung auch auf das, was ich jetzt tue. Denn wenn man als Pressesprecher auch die nicht so schönen Themen, die ein Verband mitmacht und die Olympischen Spiele 2008 waren sicherlich nicht die Sternstunden des Verbandes in Sachen Öffentlichkeitsarbeit im Sinne von entspannte Themen. Und da ging es dann auch medial sehr zur Sache. Und da kann man unheimlich viel lernen. Und das konnte ich gut mitnehmen, auch für meine jetzige Tätigkeit. Das heißt, das habe ich sehr, sehr gerne gemacht und kann das heute noch gut für mich nutzen und profitiere davon und kann auch immer wieder für mich diesen Transfer machen und sagen, okay, welche Kernbotschaft möchte ich eigentlich rüberbringen? Was, wenn das jetzt eine Headline wäre, was sollte vielleicht auch in der Zeitung stehen? Und mir hat es geholfen, immer mal wieder auch komplexe Inhalte dann auf ein einfaches Maß zu reduzieren. Ob einem das immer gelingt, ist auf einem anderen Blatt Papier. Aber um mich zu sortieren, für mich zu schauen, was möchte ich rüberbringen, wie möchte ich in dem Moment wahrgenommen werden, welche Botschaft soll ankommen, war das schon sehr prägend, ja, in dem Bereich.
Auf das Thema Öffentlichkeitsarbeit würde ich gerne gleich nochmal eingehen, aber ich glaube, für unsere Zuhörer ist es wichtig, mal zu erfahren, was macht der Geschäftsführer Sport? Der ist ja verantwortlich, dass Goldmedaillen gewonnen werden. Ist das richtig, dieses Bild, oder ist das sehr vereinfacht?
Ich finde, das ist sehr vereinfacht, weil es verbergen sich ja zwei Teile. Wir haben einmal den Geschäftsführer Sport bei der FN und wir haben auf der anderen Seite den Geschäftsführer im DOKR. Für den zweiten Teil im DOKR ist das klar zu beantworten. Dort ist meine Aufgabe, die Strukturen zu schaffen, dass nachhaltig Erfolge produziert werden. Meine Aufgabe ist es nicht zu sagen, reite absatztief, Daumen dachförmig und los geht's. Dafür sind die Trainer zuständig. Meine Aufgabe ist es nicht im System zu arbeiten, sondern am System zu arbeiten. Das heißt, das sicherzustellen von der Finanzierung bis hin zu einer Trainerstruktur. Wir haben immerhin 26 Bundestrainer im DOKR, das ist nicht ganz so wenig, über den olympischen, paralympischen und nicht-olympischen Bereich, bis hin sich darüber Gedanken zu machen, Modelle der Pferdeanbindung zu entwickeln, Talentförderprogramme. Also dieses gesamte Kunstwerk, so nenne ich es mal, was am Ende Leistungen hervorbringen soll und hoffentlich dann am Ende auch Medaillen produzieren soll. Dort bin ich sehr operativ tätig und damit würde ich diesen Teil mit Ja beantworten. Und dann gibt es noch den Teil FN. Und Geschäftsführer Sport in der FN heißt, ich muss mich drum kümmern, wie ist die Ausbildung aufgestellt? Wie ist der Breitensport aufgestellt? Wie ist der Turniersport aufgestellt? Wie ist der gesamte Jugendbildungsbereich hier aufgestellt? Bis hin auch natürlich auch zu schauen, wie schauen wir in diesem Netzwerk der am Sport beteiligten Institution, vom Landgestüt bis zur Bundeswehr, Bundesstützpunkt, aber auch die Verbände, die daran beteiligt sind. Mit dem Unterschied, dass wir dort Verantwortliche haben, die das operative Geschäft managen und die quasi an mich berichten, mit denen ich versuche, die Dinge dann zu identifizieren, die dann in den jeweiligen Bereichen gemacht werden sollen. Am Ende kann man es auf einen runterbrechen und sagen, eigentlich bin ich für alles verantwortlich, was in diesem Verband mit Sport zu tun hat.
Also ist ja, wenn man das so hört, eine 24-7-Herausforderung und ich habe dich ja nun oft erlebt, auch in Versailles, Olympische Spiele, und man hat den Eindruck, du lebst das. Ist der Eindruck richtig?
Ja, ich lebe und liebe das. Ja. In schönen wie auch in schwierigen Zeiten. Ja. Sicherlich war Versailles, war Paris, das war was ganz Besonderes. Wenn man sowas miterleben darf, ist das ein Privileg. Und davon zehrt man auch viele, viele Jahre später. Und dazu gehört dann natürlich auf der anderen Seite auch, dass man sich mit Themen auseinandersetzt, die vielleicht mal nicht so schön sind. Aber wenn man so eine Mischkalkulation macht, dann ist es ein sehr, sehr abwechslungsreicher Job mit ganz vielen Facetten. Kein Tag ist wie der andere und das schätze ich doch sehr.
Was macht den Charakter Dr. Dennis Peiler aus?
Das müssen andere besser beurteilen. Ich würde mich einschätzen als jemand, ich gebe nie auf, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich woanders eine Tür. Man muss sich anstrengen, um die Ziele zu erreichen. Ich arbeite sehr, sehr gerne im Team, denn man ist nur gut und man kann am Ende auch nur glänzen in ihrem Eimer, wenn das Team wirklich gut ist. Und ich habe hier das Glück, mit tollen Teams zusammenarbeiten zu dürfen. Und ja, das würde ich schon sagen, dass das schon so prägende Merkmale sind.
Du bist für den Sport verantwortlich, jetzt sogar im Augenblick overall Chef des Vorstandes der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, eine tolle Herausforderung. Wo siehst du unsere Hauptherausforderung jetzt? Unabhängig erstmal vom Verband, da kommen wir vielleicht zum Schluss nochmal dazu, sondern ganz generell unser Sport, Voltigieren, Fahren, Reiten, die nicht-olympischen Disziplinen, alle und alles, das ganz große Konzert, Pferdesport. Wo siehst du uns heute in der Öffentlichkeit stehen und was müssen wir tun, damit wir in 10 Jahren genauso den Pferdesport betreiben können wie heute oder annähernd genauso?
Du hast es gerade gesagt, was müssen wir tun, um in 10 Jahren noch vielleicht auch einen Sattel aufs Pferd legen zu dürfen. Wenn ich den Sport heute sehe, dann ist er, glaube ich, viel besser, als er manchmal rüberkommt. Mhm. Und wir sehen häufig negative Berichterstattung, die dann im Fokus ist. Wir sehen im Social-Media-Bereich immer mal wieder auch verschärfte Kritik. Und das ist das, was hängen bleibt. Wenn ich aber auf der anderen Seite schaue, wie sich die Stadien nach wie vor füllen, egal in welchen Bereichen, welche Freude wir sehen am Pferd, am Pferdesport, am Leistungssport, das stimmt mich sehr, sehr positiv, dass ich sage, da ist ganz, ganz viel Begeisterung im Land, national wie international, für das Thema Pferd. Nichtsdestotrotz heißt das, dass wir uns mit den kritischen Stimmen auseinandersetzen müssen. Und wir müssen aktiv bleiben, dass wir genau das auch noch in 10, 15, 20 Jahren dürfen, nämlich mit dem Pferd diesen wunderschönen Sport betreiben zu dürfen. Und es ist unsere Aufgabe, diesen Sport transparenter zu machen, den Menschen mehr zu erklären, was wir da tun, warum wir das tun. Es ist immer relativ einfach runterzubrechen. Wenn ich das erklären kann, was ich da gerade tue, dann bin ich auf einem guten Weg. Wenn ich aber keine Antworten dafür habe, für das, was da gerade passiert, dann muss ich mir Gedanken machen und muss fragen, warum kann ich das jetzt nicht verargumentieren? Und das wird eine Aufgabe sein, arbeitsbegrifflich wird das ja gerne auch als Social License aktuell bezeichnet, aber wie halten wir das Pferd dauerhaft auch in der Mitte der Gesellschaft, als Kulturgut, als Partner, mit dem Sport, den wir haben, der so viele Menschen glücklich macht. Und was kann jeder Einzelne im Tagtäglichen dafür tun, damit wir uns auch noch in Jahrzehnten am Pferd in der Form erfreuen dürfen, wie wir das im Moment noch dürfen. Und die Kritik müssen wir ernst nehmen und wir nehmen sie auch ernst. Und an den Dingen, die nicht gut laufen, müssen wir arbeiten. Und wenn mich jemand fragt, ja, was muss man denn alles machen? Wir haben tolle Regelwerke, die alles erfassen. Wir haben Richtlinien, wir haben ethische Grundsätze, wir haben einen Rahmen, der alles hergibt. In diesem Verband organisiert ist 120 Jahre Wissen organisiert in diesem Verband. Und in der Umsetzung, da müssen wir an der einen oder anderen Stelle noch besser werden und uns da auch kritisch hinterfragen, warum gelingt es uns nicht immer, Anspruch und Wirklichkeit übereinander zu bringen. Und das ist das, wo wir Stück für Stück weiter dran arbeiten müssen. Dann gelingt es uns auch, denjenigen, oder die dem Sport kritischer gegenüberstehen, den Sport besser erklären zu können. Wir müssen uns davon freimachen, dass wir alle Kritiker missionieren können und alle zu Freunden des Pferdesports machen. Das ist aber auch nicht unser Anspruch. Sondern wir müssen zusehen, dass wir die breite Öffentlichkeit davon überzeugen, dass wir gute Gründe haben, dass wir klug mit dem Pferd agieren, dass wir das mit Sinn und Verstand tun und das mit bestem Wissen und Gewissen.
Das hast du sehr überzeugend dargestellt. Ich hoffe, das werden uns Zuhörer auch so sehen. Ich kann oder darf dich jetzt nicht entlassen, ohne einmal zu fragen, wie geht es mit dem Verband weiter? Das wird erwartet, das hast du sicherlich auch von mir als Frage erwartet. Der ich nun lange im Verband ja tätig war und ja immer noch auch bestimmte Aufgaben habe, mir hat wirklich das Herz geblutet, wenn ich dann die negativen Dinge gelesen habe, gehört habe, ohne wirklich die Details aus dem Hintergrund zu kennen. Du bist positiv gestimmt, wie wir jetzt zurzeit aktuell aufgestellt sind, vor dem Hintergrund, es geht nach vorne, wir sind auf dem richtigen Weg.
Ich bin jetzt 20 Jahre beim Verband. Für mich war das vergangene Jahr sicherlich das Schwerste. Wir haben uns immer wieder in den letzten 20 Jahren mit Dingen auseinandersetzen müssen, die nicht so schön waren. Für mich neu war, dass wir uns im vergangenen Jahr sehr viel auch innerverbandlicher Kritik haben stellen müssen. Das war neu. Und es ist die große Aufgabe, jetzt, wo sehr viel Vertrauen auch verloren gegangen ist, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Und ich spüre eine Aufbruchstimmung im Moment im Verband. Wir haben einen personellen Umbruch im Haupt- und im Ehrenamt. Und ich nehme zumindest wahr, ist meine Auffassung, dass eine ganz große Bereitschaft da ist, auf allen Ebenen Dinge besser machen zu wollen. Und da spreche ich für das Hauptamt, da spreche ich für das Ehrenamt auf Bundesebene, aber ich spüre das auch bei unseren Verbänden. Alle haben erkannt, wir müssen was tun. Wir haben alle einen Anteil daran, dass wir jetzt dort sind, wo wir sind. Und wir haben auch alle die Aufgabe, jetzt den Karren wieder in die richtige Richtung zu rücken. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Das wird alles nicht von heute auf morgen funktionieren. Da sind viele kleine Dinge, die hinterfragt werden müssen, die verändert werden müssen. Ich kann nur für meinen Teil sagen, ich werde alles dran setzen, dass es in die richtige Richtung geht und bin sehr positiv gestimmt.
Dennis, für dieses positive Gefühl drücke ich jetzt meine Daumen, dass es ein langfristiges positives Gefühl ist. Hals- und Beinbruch. Ich glaube, du bist in der Situation genau der Richtige jetzt, um die Weichen auch in diese Richtung zu stellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe genau das gleiche Gefühl. Ich glaube, Vertrauen wird allmählich wieder aufgebaut. Es musste ein Ruck durch den Verband gehen. Es musste personell sich was verändern, weil sich dann auch organisatorisch was verändert. Insofern ist mein Gefühl ein gutes. Ein gutes in Bezug auf deine Person, das wünsche ich mir. Aber ich wünsche es mir auch in gleicher Weise in Bezug auf die FN und auf das DOKR. Alles, alles Gute.
Vielen Dank für die netten Wünsche und vielen Dank fürs Gespräch.
Das war der Christoph Hess Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine spannenden Episoden zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, gemeinsam können wir den Reitsport positiv verändern.